Yes, Jesus Christus ist auferstanden. Hey, das ist das beste Ereignis der gesamten Menschheitsgeschichte, was wir heute feiern, oder ihr Lieben? Also ich weiß nicht, ob ihr ein bisschen excited seid, ich bin es auf jeden Fall. Ich freue mich, dass ihr da seid, auch online da seid. Es ist kein Zufall, dass du jetzt gerade zuhörst, zuschaust. So, so gut. Ostern 2021, wir haben diese Überschrift, komm und sieh. Und schon am Karfreitag haben wir über einen Menschen gesprochen, der gekommen ist, der etwas gesehen hat, der etwas erlebt hat, was sein Leben verändert hat. Am Freitag ging es um Nikodemus. Heute geht es um, wir haben ihn gerade schon gesehen, Thomas, ein Mann, der auch gekommen ist und etwas gesehen hat, was sein Leben verändert hat und der nie wieder der gleiche war. Thomas, der Zweifler, der ungläubige Thomas, wie er auch genannt wird. Wir können heute reflektieren, ob er diesen Namen eigentlich verdient. Ich möchte mit uns einen Bibeltext lesen aus dem Johannesevangelium. Und dieser Text stammt von dem Moment 2 Tage nach der Kreuzigung. Und wir schauen ein bisschen Kontext an, ein bisschen ein paar Verse davor, bevor Thomas dann auftaucht. Johannes 20, Vers 19. Ja, wenn du deine Bibel dabei hast, darfst du sie gerne aufschlagen. Ich finde es immer ein gutes Gefühl zu wissen, wo ich das in meiner Bibel finde. Aber du kannst auch unsere Online-Bibel hier sozusagen, die digitale Version nutzen. Johannes 20, Vers 19. Am Abend dieses ersten Tages der Woche trafen sich die Jünger hinter verschlossenen Türen, weil sie Angst vor den Juden hatten. Plötzlich stand Jesus mitten unter ihnen. Friede sei mit euch, sagte er. Und nach diesen Worten zeigte er ihnen seine Hände und seine Seite. Freude erfüllte die Jünger, als sie ihren Herrn sahen. Wieder sprach er mit ihnen und sagte, Friede sei mit euch, wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich euch. So, das ist ein bisschen die Vorgeschichte, die passiert ist. Jetzt springen wir in Vers 24 und da heißt es, einer der Jünger, Thomas, der auch Zwilling genannt wurde, war nicht dabei gewesen, als Jesus kam. Wir haben den Herrn gesehen, erzählten sie ihm. Doch er erwiderte, das glaube ich nicht. Das glaube ich nicht. Es sei denn, ich sehe die Wunden von den Nägeln in seinen Händen, berühre sie mit meinen Fingern und lege meine Hand in die Wunden an seiner Seite. 8 Tage später waren die Jünger wieder beisammen und diesmal war auch Thomas bei ihnen. Die Türen waren verschlossen, doch plötzlich stand Jesus genau wie zuvor in ihrer Mitte. Er sprach, Friede sei mit euch. Dann sagte er zu Thomas, lege deine Finger auf diese Stelle hier und sieh dir meine Hände an. Lege deine Hand in die Wunde an meiner Seite. Sei nicht mehr ungläubig, sondern glaube. Mein Herr und mein Gott, rief Thomas aus. Da sagte Jesus zu ihm, du glaubst, weil du mich gesehen hast. Glücklich sind die, die mich nicht sehen und dennoch glauben. Wow, was für eine Begebenheit. Wir wollen beten zusammen. Himmlischer Vater, ich danke dir für diesen Moment. Ein Moment, der unwahrscheinlich kostbar ist, weil du ihn gesetzt hast, um uns zu begegnen, um uns zu sprechen. Du hast es versprochen, du hast es zugesagt und Herr, wir wollen unser Herz ausstrecken, genau danach. Wir wollen es öffnen und sagen, sprich zu uns. Wir wollen sagen, Herr, wir wollen dir begegnen. Wir wollen dich erleben an diesem Ostersonntag. Wir wollen unser Leben von dir prägen lassen. Und danke, Herr, für dein lebendiges Wort. Mach es lebendig für uns. Lass uns heute wirklich ein Licht aufgehen. Lass uns heute die Augen geöffnet werden und mehr erkennen von dir, Herr. Du bist gut. Amen. Amen. Vermutlich kennt ihr das alle, oder? Diese Situation im Leben, wo Dinge anders kommen als geplant. Wo Dinge einfach mal anders laufen als geplant. Nicht nur als geplant, sondern als gehofft, als gewünscht, als eigentlich doch festgelegt. So, wo Dinge vielleicht in schmerzhafter oder frustrierender oder ängstigender oder unerwünschter Form anders laufen als geplant. Also ich werde mit Ostern vielleicht immer auch eine Situation verbinden, dass ich nämlich kurz vor Ostern, vor ein paar Jahren, krank wurde, sehr schmerzhaft und übel krank wurde. Ich bekam eine Rippenfell und eine Lungenentzündung und musste sogar ins Krankenhaus. Und irgendwie haben die das nicht so gut hinbekommen, mich schnell wieder gut zu behandeln, sodass ich dann eine Woche später, war Ostern, immer noch im Krankenhaus war. Und eigentlich war der Plan gewesen, ich predige an Ostern und dann fahren wir als Familie eine Woche in den Urlaub an den Bodensee und verbringen Zeit zusammen und fahren in die Berge zwischendurch und so. Aber nichts war's. Ich musste im Krankenhaus sein und meine Familie musste ohne mich losfahren. Ganz ehrlich, das sind so Momente, wo ich überhaupt nicht so begeistert bin. Keine Ahnung, wie dir das geht. Wenn einfach mal Sachen ganz anders laufen. Vermutlich kennt das jeder von uns. Dinge laufen anders, als wir sie uns vorgestellt haben. Und da gibt es ja diese kleinen Dinge des Lebens, sowas wie, warum druckt dieser blöde Drucker schon wieder nicht? Und es gibt die großen Dinge des Lebens, ja, dass jemand seine Arbeitsstelle verliert oder eine Beziehung zerbricht oder dass eine schlimme Diagnose vom Arzt kommt. Dinge, die wir uns nicht ausgesucht haben. Und dann gibt es die Sachen, die nur uns betreffen, keine Ahnung, deine Waschmaschine geht kaputt. Und dann gibt es die Sachen, die uns alle betreffen, so wie diese Pandemie, in der wir gerade irgendwie hängen. Aber die spannende Frage, die ich mal so vorwegstellen will, ist, wie gehst du, wie gehen wir um mit diesen Momenten? Mit diesen Momenten, wo etwas passiert, was anders ist als unser Konzept und unser Plan. Und was geschieht, was macht das mit unserem Glauben? Fangen wir an zu zweifeln? Fangen wir an zu hadern? Fangen wir an zu sagen, warum Gott? Warum ich? Warum mir sowas? Oder sagen wir, Gott, wenn du mir sowas zumutest, dann brauche ich jetzt erstmal Abstand von dir. Dann muss ich jetzt erstmal auf Distanz gehen, dann will ich jetzt erstmal nicht so Vollgas mit dir geben. Vielleicht sagen wir auch in Bezug auf Gottesdienst oder Kleingruppe, naja, da ist was passiert in meinem Leben, ich will das jetzt gerade nicht. Was passiert mit uns in Momenten, wo das Ungewünschte kommt? Nun, wenn es mal Menschen gab, die wirklich enttäuscht und traurig und frustriert waren, wir können fest davon ausgehen, dann waren es die Jünger von Jesus. Nach der Kreuzigung. Wir haben das gerade schon so andeutungsweise bei Thomas hier gesehen, aber 3 Jahre waren sie mit Jesus unterwegs gewesen. 3 Jahre haben sie die abgefahrensten Sachen erlebt. Er war ihr nicht nur ihr Rabbi, er war ihre Hoffnung. Sie haben geglaubt, das ist der von Gott gesandte Messias und jetzt ist er tot. So, die waren fertig. Ihr Meister war tot. Und ganz ehrlich, ich meine, er hatte davon, von der Auferstehung gesprochen. Aber ganz ehrlich, wer von uns hätte in dem Moment, wo wir diese Kreuzigung miterlebt haben, gesagt, easy, der kommt ja wieder. Oder? Keiner hätte das gesagt. Ja, also bei allem Respekt, ja, also ich kann es verstehen, die waren fertig. Ich meine, und zusätzlich war dann noch dieses Ding, sie waren total enttäuscht von sich selbst. Weil sie hatten im Grunde alle nicht ihr Versprechen eingelöst, bei Jesus zu bleiben, als er verhaftet wurde, als er geschlagen wurde, als er gekreuzigt wurde. Sie hatten alle das Weite gesucht, weil sie die Hosen voll hatten. Und mit dieser Enttäuschung über sich selbst mussten sie zusätzlich auch noch klarkommen. Aber eins machen sie trotzdem, sie treffen sich, sie bleiben zusammen, sie suchen einander. Und so haben wir gelesen in dem Text vorhin, am Abend dieses ersten Tages der Woche, trafen die Jünger sich. So, jetzt müssen wir uns kurz dieses Wochenende klar machen. Freitag war die Kreuzigung gewesen. Karfreitag nennen wir ihn heute, von dem althochdeutschen Kara, das heißt trauern, das heißt klagen, ja, Kara. Und wir erinnern uns an die Kreuzigung und an dem Tag wurde er nicht nur gekreuzigt und starb am Kreuz, sondern er wurde auch in eine Grabhöhle gelegt. Das war der Freitag, dann kam der jüdische Sabbat, der Samstag. Und es war ein besonderer Sabbat, nicht irgendeiner, nein, es war Passa. Das Fest, wo die Juden feiern, dass Gott sie aus der Sklaverei befreit hat. Aber diese Jünger waren extrem traurig und sie haben nicht begriffen, dass sie gerade Zeugen werden von der größten Befreiung der Menschheitsgeschichte. Sie dachten nur, Jesus ist tot. Und dann kam der dritte Tag, der Sonntag. Und im biblischen Sinne, ja, ist es der erste Tag der Woche. Sonntag ist der Tag, mit dem die Woche anfängt. Die jüdische Woche auch, der Sabbat der letzte Tag, der Sonntag dann der erste Tag. Und sie kamen zusammen an diesem Tag. Morgens allerdings war Jesus auferstanden. Er war, je nachdem in welchem Evangelium liest, also bei Johannes, wo wir heute sind, lesen wir davon, dass er auf jeden Fall Maria Magdalena begegnet ist nach seiner Auferstehung. Weil sie kam zum Grab, das Grab war leer und Jesus begegnet ihr. Und wir wissen nicht so genau, ob die ganzen anderen Jünger zu dem Zeitpunkt schon wussten oder schon gehört hatten, Jesus ist auferstanden, das Grab ist leer. Wir wissen es auch nicht über Thomas. Wir wissen nicht so genau, was mit ihm war zu diesem Zeitpunkt zwischen dem Morgen der Auferstehung und dem Abend, wo sie zusammen waren. Thomas, hatte er schon davon gehört? Keine Ahnung. Er wurde Zwilling genannt, vielleicht hat er einen Zwillingsbruder gehabt. Wir wissen eigentlich nicht viel über ihn. Bei den anderen Evangelien taucht er nur in Namenslisten auf. Nur Johannes berichtet so ein paar Begebenheiten über Thomas. Aber da kriegen wir so einen gewissen Eindruck darüber, was das für ein Typ war. Ich will euch das mal kurz zeigen. In Johannes 11 taucht er auf und da heißt es, Thomas, auch Zwilling genannt, sagte zu den anderen Jüngern, wir wollen mitgehen und mit ihm sterben. So Jesus hat gesagt, come on, wir gehen da und dahin. Er hatte eigentlich nicht gesagt, dass, ja, nach dem Motto, wir werden dann alle sterben. Aber Thomas, also mein Eindruck ist, es war schon ein radikaler, leidenschaftlicher Typ, so ein bisschen so sehr emotional, sehr theatralisch. Komm, wir gehen mit und sterben mit ihm. Okay, das ist die erste Begegnung, die wir mit Thomas haben, ausdrücklich. Dann kommt drei Kapitel später Thomas wieder vor, in Johannes 14. Und er sagt Jesus, er sagt, ihr wisst ja, wohin ich gehe und wie ihr dorthin kommen könnt. Und jetzt kommt Thomas und sagt, nein, Herr, das wissen wir nicht. Wir haben keine Ahnung, wo du hingehst. Wie können wir da den Weg kennen? So, wir kriegen so ein kleines Psychogramm von jemandem, der sagt, also come on, Jesus, kein Plan, wovon du redest. So, ja, er ist ziemlich emotional, aber er ist auch ein Typ, der sagt, ich behalte es nicht für mich, wenn ich keine Ahnung habe, sondern ich will das schon wissen. Ja, er will es wissen und er will der Sache auf den Grund gehen und vielleicht entdeckt sich da mancher wieder so dieses, ich will nicht einfach nur naiv so einfach glauben, nein, ich will der Sache auf den Grund gehen, ich will das wissen, ich will wissen, was Sache ist. Nun, jetzt ist Jesus tot. Wir können also jetzt uns ausmalen, dass dein Thomas die Welt nicht mehr verstand. Und dann Thomas sagte, was ist los? Jesus ist tot. Und vieles spricht dafür an diesem Sonntagabend, dass er nicht dabei sein wollte. Dass er sich festgelegt hat, dass er auf Distanz ging, weil er wollte. Ja, wir wissen es nicht genau. Die Bibel sagt es uns nicht ganz exakt, okay? Es ist einfach mein Empfinden, wenn ich das lese. Der hat die Distanz gesucht. Der kam nicht klar. Und auch wenn wir nicht genau den Grund wissen, warum Thomas nicht da war, sehen wir trotzdem die Folge dessen. Und es hat immer schwerwiegende Folgen, nicht dabei zu sein. Wusstest du das? Und mein erster Punkt heute, den ich so ein bisschen highlighten will, für uns, für die Anwendung, für was hat es mit uns zu tun, der erste Punkt ist, bleib verbunden. Bleib verbunden. So, es ist so eine wichtige und so oft unterschätzte Wahrheit, welche Auswirkung es alleine hat, da zu sein und verbunden zu bleiben. So, Thomas war nicht da, er suchte nicht die Verbindung mit den anderen. Die Folge war, dass er nicht erlebte, wie Jesus kam. Die Folge war, dass er verpasste, wie Gott gewirkt hat und dass er das Handeln von Jesus und diese Begegnung verpasst hat. Und ich musste daran denken, wie sehr das wahr ist, auch in dieser Zeit, dass wir verstehen, wie wichtig es ist, da zu sein und verbunden zu bleiben mit den anderen, mit denen wir unseren Glauben teilen. Dass es sich loszulösen nicht die Lösung ist, auch wenn wir vielleicht enttäuscht sind und frustriert sind und ich mag auch keine Masken und ich hasse auch Zoom-Meetings auf eine gewisse Weise oder ich habe jetzt so ein bisschen einen Kaffee auf mit Zoom-Meetings, aber das hilft alles nichts. Bleib verbunden, weil das so entscheidend dafür ist, dass wir erleben, was Gott tut. Die Entscheidung zu treffen, ich bin da, ich bleibe verbunden, macht einen gewaltigen Unterschied. Und Thomas, ganz ehrlich, der hatte diese Entscheidung getroffen, nein, ich gehe auf Distanz. Und der zweite Aspekt, den ich heute so highlighten will, ist, an Ostern kein Wunder, Jesus lebt, aber auch er will uns begegnen. Jesus lebt und er will uns begegnen. So, schauen wir uns das an, weil es wird ziemlich deutlich, aber zunächst einmal diese Tatsache, die wir an Ostern anschauen müssen. Jesus Christus ist von den Toten auferstanden. Die Auferstehung ist ein historischer Fakt. Und das ist krass, weil es ist eigentlich unglaublich, dass jemand, der stirbt, 2 Tage tot ist, Hirntod, Herztod, alles tot, der anfängt zu verwesen, dass der wieder zurückkommt, wieder lebendig wird. Das ist eigentlich unglaublich. Wir können das menschlich nicht erklären. Die Bibel verlangt von uns auch nicht, dass wir das menschlich erklären können, weil es ja Gott ist, der hier wirkt. Und damit sind wir irgendwie auf einem anderen Spielfeld. Ja? Damit brauchen wir nicht mehr biologisch zu verstehen, wie das möglich sein kann, weil wir dann an einem Punkt sind, wo Gott etwas tut. Aber trotzdem müssen wir nicht sagen, ja okay, ich verstehe das nicht, also mein Verstand gebe ich sowieso an der Tür ab, wenn ich glaube. Nein, nein, die Auferstehung ist ein exzellent belegtes historisches Ereignis. Wenn man es vergleicht mit anderen Ereignissen, die 2000 Jahre zurückliegen, dann muss man sagen, die Auferstehung ist weit besser dokumentiert als alles Mögliche aus dieser Zeit. Die Auferstehung ist geschehen und einer derer, die in dieser Zeit etwas darüber schreiben, war Paulus. Und er schreibt, 1. Korinther 15, Vers 4, er, Jesus, wurde begraben und ist am dritten Tag von den Toten auferstanden, wie es in der Schrift steht. Er wurde von Petrus gesehen und dann von den 12 Aposteln. Und dann kommt es. Danach sahen ihn mehr als 500 seiner Anhänger auf einmal, von denen die meisten noch leben. Nur einige sind inzwischen gestorben. Was haben wir hier? Wir haben hier einen Brief, der wurde geschrieben, 55 nach Christus etwa. 55 nach Christus. Das heißt, 20 bis 25 Jahre nach dem Ereignis, über das er hier schreibt. 20 bis 25 Jahre nach der Auferstehung. Und er sagt, 500 Leute haben das selbst miterlebt als Augenzeugen. Und er sagt, es ist erst 20 Jahre her, geh hin, frag sie. Finde sie, du kannst hunderte von diesen Augenzeugen finden. Das war das Ding. Und wenn wir uns das klar machen, was dann passiert ist, ja, dass die Auferstehung Menschen dazu gebracht hat, ihr Leben diesem Christus zu geben, in einer Zeit, wo das eigentlich klar war, das bedeutet absolute Lebensgefahr. Christ zu werden ist lebensgefährlich. Ist es heute in manchen Ländern immer noch. Damals war das für eigentlich alle Christen lebensgefährlich, Christ zu sein. Und wenn das eine Erfindung gewesen wäre, nach dem Motto, wir verstecken die Leiche und wir lassen uns da irgendwas einfallen, wenn es eine Erfindung gewesen wäre, niemand wäre für eine Erfindung so weit gegangen, wie damals alle Christen gefühlt gegangen sind, nämlich, ich bin bereit, mein Leben zu riskieren. Und wir bringen diese Botschaft von dem Auferstandenen zu allen Menschen, weil das jeder unbedingt hören muss. Dieser Eifer wäre nie aktiviert worden. Die Auferstehung ist das mächtigste Ereignis der Weltgeschichte. Mächtig dadurch, dass Menschen sagen, ich habe das erlebt. Ich bin diesem Auferstandenen begegnet. Das ist ja immer so bei Dingen. Nicht nur, dass sie passieren, ist wichtig, sondern dass da eine Begegnung mit dem, was da passiert ist, stattfindet. Ich musste so an den Impfstoff denken, über den wir dauernd reden und so. Wir reden ja viel über Impfstoffe in diesen Tagen. Die Erfindung eines Impfstoffs ist noch nicht das, was mein Leben verändert. Erst die Begegnung mit dem Impfstoff. Wenn die Nadel meinen Arm trifft, bringt das Lebensveränderung, verstehst du? Und so viel mehr gilt es für die Auferstehung. Das ist ein historischer Fakt. Die Lebensveränderung passiert aber da, wo wir eine Begegnung haben mit dem Auferstandenen. Das ist, was unser Leben verändert, zu realisieren. Jesus lebt tatsächlich. Er ist der Auferstandene. Nun, Thomas, als er das von den anderen hört, hey, Jesus lebt. So, er sagt, ich glaube es nicht. Das glaube ich nicht. Er sagt im Grunde, ich kann nicht glauben, ich will nicht glauben. Er legt sich fest. Und ich weiß nicht genau, ob ich schon gehört hatte von Maria Magdalena. Andere Evangelisten sagen, Petrus war Jesus schon begegnet an dem Tag. Ich weiß nicht, ob er diese Berichte schon gehört hatte, aber er gehörte zu den Leuten, die gesagt haben, ich glaube das nicht. Hören sagen ist mir zu wenig. Euer Sehen ist mir zu wenig. Vielleicht habt ihr ja Wahnvorstellungen, habt irgendwas geraucht, keine Ahnung, wie ihr darauf kommt, hier zu sagen, Jesus ist euch begegnet. Ich glaube nur, was ich sehe. Und so viele Menschen sagen das, ich glaube nur, was ich sehe. Vielleicht sagst du das, ich kann nur glauben, was ich sehe. So Thomas war so drauf, ich kann nicht glauben.
Ich glaube nur, was ich sehe. Und so vielen Menschen geht das so. Und viele Menschen sagen, Glaube, das ist doch irgendwie was Naives. Wie kann man sowas glauben? Ist doch was Schwaches. Glaube ist doch irgendwie was für Leute, die im Leben nicht klarkommen und die irgendwie so eine Wunschvorstellung brauchen. Vielleicht ist das, was du sagst. Oder mancher sagt auch, ja, ich habe mal geglaubt. Ich war auch mal so unterwegs, aber ganz ehrlich, dann ist was passiert in meinem Leben. Dann kam etwas anders. Dann wurde ich so enttäuscht. Dann wurde ich so verletzt. Und seitdem, seit Gott das zugelassen hat, bin ich nicht mehr so unterwegs. Es ist interessant, dass nicht nur Glaube eine Entscheidung ist, sondern auch Unglaube. Aber ich will dir heute eines sagen, wenn es dir so geht, ich will dir eines sagen, ich bin absolut überzeugt, dass Jesus dir begegnen will. Jesus will dir begegnen. Deswegen habe ich das auf eine Zeile geschrieben. Jesus lebt und Jesus will dir begegnen. Und darin liegt der Unterschied. Und das Faszinierende ist bei Thomas, wenn Jesus ihm dann begegnet, er macht ihm keine Vorwürfe. Er sagt nicht, warum hast du nicht einfach so geglaubt? Er macht ihm keinen Vorwurf daraus, dass Thomas im Grunde sagt, hey, ich habe da schon so meine Bedingungen. Ich muss schon selber wirklich die Wunden anfassen. Ich muss diesem Jesus wirklich begegnen, sonst kann ich nicht glauben. Er kriegt keine Vorwürfe dadurch. Nun könnten wir sagen, aber Thomas hat einen riesen Vorteil uns gegenüber, denn er ist Jesus dann physisch begegnet. So, er konnte Jesus physisch begegnen. Einen Monat später ist Jesus dann in den Himmel aufgefahren. Seitdem ist es so unmöglich, Jesus physisch zu begegnen, wie in Corona-Zeiten eine physische Party zu machen. Physisches Begegnen, so, das ist ja in aller Munde. Kontaktbeschränkung. Wir haben eine ziemliche Kontaktbeschränkung, was Jesus angeht, wenn es darum geht, ihm so zu begegnen, wie Thomas ihm begegnet ist, nämlich physisch. Bedeutet das nun, dass wir Jesus nicht begegnen können? Bedeutet das also, dass ich hier Quatsch erzähle, wenn ich sage, ich bin so überzeugt, dass Jesus dir begegnen will? Du ahnst es schon, dass meine Antwort Nein lautet. Du sollst und kannst und darfst Jesus begegnen. Jesus selber spricht darüber. Er spricht auch darüber und macht deutlich, dass es nicht um ein einfaches Glaube nur geht, sondern dass es da noch etwas ganz anderes gibt. Er spricht darüber in Johannes 16, am letzten Abend mit seinen Jüngern, sagt er, glaubt mir, es ist gut für euch, dass ich weggehe. Okay, dass ich nicht mehr physisch da bin. Da sein wir. Es ist gut für euch, denn wenn ich nicht von euch wegginge, käme der Helfer nicht zu euch. Wer ist der Helfer, von dem Jesus hier redet? Der Kontext macht es deutlich. Der Helfer ist der Heilige Geist. Jesus sagt, ich gehe, die Möglichkeit, Gott physisch zu begegnen, ja, die wird da nicht mehr gegeben sein, aber es gibt was viel Besseres, weil Gott physisch begegnen konnte man auch zu dem Zeitpunkt nur an einem einzigen Ort, da wo Jesus gerade war. Aber mit dem, der jetzt da ist, kann man Gott begegnen an jedem Ort, an absolut jedem Ort. Ich weiß nicht, wo du vielleicht gerade zuschaust, ich weiß für einige, wo du gerade sitzt, Jesus kann uns begegnen an jedem Ort, wodurch durch den Heiligen Geist. Er sagt, dass der Helfer würde nicht kommen, wenn ich nicht gehe. Wenn ich aber gehe, werde ich ihn zu euch senden. Und wenn er kommt, wird er der Welt zeigen, dass ihm Unrecht ist. Er wird den Menschen die Augen öffnen. Das ist, was der Heilige Geist tut. Er öffnet uns die Augen, sodass wir sehen, sodass eine Begegnung stattfindet. Und diese Begegnung, wenn die stattfindet, sagst du hinterher nicht, das war aber nicht so cool wie bei Thomas. Dann sagst du hinterher nicht, das reicht mir nicht. Ja, dann hast du die Begegnung vielleicht nicht erlebt. Die Begegnung bedeutet, dass der Heilige Geist uns innerlich so begegnet, dass wir sagen, hey, alles klar. Und seit 2000 Jahren begegnen Menschen Jesus auf diese Weise und sind dafür bereit, ihm ihr ganzes Leben anzuvertrauen. Sind bereit, Reichtum hinter sich zu lassen oder sich der Gefahr von Gefängnis und von Folter und von Martyrium auszusetzen. All das ist möglich, wenn der Heilige Geist etwas in uns tut. All das ist beabsichtigt. Und Jesus will dir begegnen, sodass du wie ein Thomas deinen Standpunkt wechselst von das glaube ich nicht hin zu mein Herr und mein Gott. Mein Herr und mein Gott. Nun, jetzt müssen wir ja mal kurz drüber nachdenken, wie läuft es denn jetzt ab, wenn ich sage, okay, der Heilige Geist und so. Können wir uns jetzt zurücklehnen? Können wir jetzt sagen, naja, wenn es so ist, dann kann ich mich jetzt zurücklehnen und keine Ahnung, ich lebe ohne Gott, aber wenn er mir begegnen will, meine Güte, dann soll er mal machen. Und hier ist ein großer Irrtum. Hier ist eine Einstellung, die ein Problem darstellt, damit es passiert. Denn Jesus drängt sich niemandem auf. Jesus zwingt sich niemandem auf. Jesus begegnet nicht Menschen, die sagen, ich habe gar keine Lust, dass er mir begegnet. Jesus begegnet nicht Menschen, die sagen, ich schaue, dass ich mein Leben mit anderen Sachen fülle. Ich will diese Begegnung überhaupt nicht. Jesus wäre Thomas nicht begegnet, wenn er passiv geblieben wäre. Ja, Thomas hatte zuerst gesagt, ich komme nicht. Ja, Thomas hatte gesagt, ich kann das nicht glauben. Aber Thomas ist dann nicht passiv geblieben. Er hat diesen Moment des Nicht-Glauben-Könnens gemanagt und hat sich in Bewegung gesetzt. Er hat diesen Moment genommen und hat gesagt, okay, aber wenn ihr zusammenkommt, bin ich dabei, weil ich muss der Sache auf den Grund gehen. Und das müssen wir verstehen, das ist so, so entscheidend. Der entscheidende Punkt ist, Thomas musste kommen. Heißt, er musste sich auf die Suche begeben zu Jesus. Aber nebenbei bemerkt, bevor wir das anschauen, die Jünger haben auch eine Rolle gespielt, die anderen. Und auch da ist eine Predigt für uns alle drin. Weil wenn Menschen auf Distanz gehen, wenn Menschen sagen, ich bin nicht dabei, diese Jünger, glaube ich, die waren an Thomas dran. Ich glaube, dass die zu Thomas gegangen sind, hey, sagen, Thomas, du musst wieder kommen. Dass sie sich selber gesagt haben, es kann doch nicht sein, dass der auf Distanz gegangen ist. Jetzt ist uns Jesus begegnet, es kann doch nicht sein, dass Thomas das nicht mitkriegt. Und das ist so eine Predigt auch in diesen Zeiten, wo du vielleicht auch an eine Person denkst und sagst, wo ist der eigentlich geblieben? Zu sagen, hey, ich will dieser Person nachgehen. Ich will sagen, du verpasst eine Begegnung mit Jesus. Es kann nicht angehen, dass du dich nicht mehr, dass du nicht mehr verbunden bist. Nur nebenbei. So für Thomas, es war so wichtig, dass er diese Entscheidung getroffen hat, zu kommen. Und das ist unsere Verantwortung, Jesus zu suchen, dieses Kommen zu beantworten und zu sagen, ich komme. Dieses Kommen zu beantworten und zu sagen, ich gehe der Sache auf den Grund. Ich will es wissen. Ich sage Gott, wenn es dich gibt, will ich dir begegnen. Mit allem Zweifel, mit allem, was ich nicht glauben kann, trotzdem aktiv umzugehen und mich auszustrecken. Auch im Gottesdienst zu sein mit der Haltung von, ich bin hier, weil ich möchte sehen, ich möchte begegnen, ich möchte, dass Gott mir begegnet. Das ist meine Suche. Thomas nahm es nicht als billige Ausrede. Und so viele Menschen, und das finde ich so schade, wenn ein Mensch sagt, hey, der Glaube an Jesus ist Unsinn. Oder ich weiß Bescheid so. Oder meine enttäuschte Erwartung ist für mich ein guter Grund, auf Distanz zu gehen. Und wenn Menschen da sind und dann da stehen bleiben und dann sagen, das ist für mich jetzt die Entschuldigung, das ist für mich jetzt genug Grund, um mich mit der Sache nicht mehr auseinanderzusetzen. Das ist für mich jetzt genug Grund, um nicht mehr der Sache auf den Grund zu gehen, aber es ist unsere Verantwortung, genau das zu tun. Ich sage dir, Jesus möchte dir begegnen. Diese Begegnung, die sein Heiliger Geist in unserem Leben tun will, ist absolut real. Aber es setzt voraus, dass wir sagen, ich mache dann einen Schritt zu, dass wir sagen, ich mache mich auf die Suche, dass wir sagen, ich will es wirklich wissen. Ich will nicht nur verdrängen, dass ich nicht glauben kann oder sowas, sondern ich will es wirklich wissen. So Gott sagt das, Jesus sagt das in Matthäus 7, sucht und ihr werdet finden. Und im Alten Testament gibt es auch diese Aussage, die so sehr dieses Herz Gottes widerspiegelt, was auch heute für dich schlägt. Wo es heißt, wenn ihr mich sucht, werdet ihr mich finden. Nicht, wenn ihr mich nicht sucht, werde ich mich euch aufzwingen. Das ist ein ganz wichtiger Unterschied. Aber wenn ihr mich sucht, werdet ihr mich finden. Ja, wenn ihr mich ernsthaft mit ganzem Herz nach mir verlangt, werde ich mich von euch finden lassen, spricht der Herr. Das ist eine Zusage, ein Versprechen, was Gott macht. So, aber wo sind die Menschen, die sagen, aber ich will diese Begegnung, ich will suchen, ich will es rausfinden, ich will es wissen. Ich komme, um zu sehen. Ich finde es heraus. Es ist eine Entscheidung zu glauben. Und es ist eine Entscheidung, nicht zu glauben. Und wenn nicht glaube, heißt eben auch einfach zu sagen, ich gehe der Sache nicht auf den Grund. finde es nicht heraus, weil in der Konsequenz eigentlich will ich gar nicht, dass Gott in meinem Leben ist. Aber diese Haltung hat eine ewige Auswirkung. Wenn ich Gott nicht in meinem Leben jetzt will, wird Gott auch nicht in Ewigkeit bei mir sein oder ich bei ihm. Lass uns ihn doch suchen. Darf ich dir Mut machen, dich auf diese Suche zu begeben und zu sagen, ich will der Sache auf den Grund gehen. Ich will es wissen. Und sehr interessant ist dann zu überlegen, ja, was bedeutet diese Suche konkret? Diese Suche kannst du auf verschiedene Weisen tun und am besten kombinierst du alle Weisen. Am besten sagst du nicht, ich nehme nur eins davon. Ja, eins davon wäre zu sagen, okay, ich nehme die Bibel und ich fange an, das Neue Testament zu lesen. Ich fange an, die Evangelien zu lesen, die Berichte über Jesus. Super Start. Ein zweites Ding, was du tun solltest unbedingt, ist, dass du sagst, ich bete. Und ich fange an zu beten. Ja, mit allem Zweifel und ganz ehrlich, es kommt nicht auf geschliffene Worte an. Du kannst so beten, wie dir der Schnabel gewachsen ist. Aber sag, okay Gott, wenn es dich gibt, ich spreche dich an in der Hoffnung, dass du mich ansprichst. Aber bleib nicht bei diesen beiden Sachen nur stehen, sondern tu auch das, was Thomas tat und sag, komm, ich gehe in das, wo Christen zusammenkommen, wo lebendiger Glaube da ist. Weil es ist faszinierend, dass die Begegnung, die Thomas dann hatte mit Jesus in diesem Kontext stattgefunden hat. Weil es nämlich nicht allein um dich und Jesus geht, sondern Jesus liebt das, zu begegnen im Kontext davon, dass Christen zusammenkommen. Im Kontext davon, dass Menschen sagen, ich komme mit Erwartung. Und ganz ehrlich, das ist sowas Kostbares zu verstehen, wo Christen zusammenkommen. Und wo sie Erwartung haben, da liegt ein großes Geheimnis drin. Da findet umso häufiger genau diese Begegnung statt. Und wann kam Jesus? Es wird beschrieben, nach 8 Tagen waren sie wieder zusammen. Nach 8 Tagen, ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist, sie waren zusammen am Sonntag. Und dann Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag, der 8. Tag, ist wieder ein Sonntag. Was Jesus hier tut, ist, er etabliert den Sonntag als ein Tag, wo seine Leute zusammenkommen und als ein Tag, wo er in ihrer Mitte ist. Wo 2 oder 3 zusammenkommen, bin ich in ihrer Mitte. Das ist der Tag, den er da etabliert. Nicht, weil er uns sonst nicht begegnen kann oder weil er nie irgendwie außerhalb des Sonntags was tun würde. Das ist natürlich Quatsch, aber der Sonntag ist ein Tag, wo wir zusammenkommen und wenn wir mit Erwartung, Jesus zu begegnen, zusammenkommen, wo ein Geheimnis drin liegt. Und was Christen seit 2000 Jahren erleben, dass in diesem Setting Gott sich bewegt und Gott uns berührt und Gott, der auferstandene Christus, uns begegnet. Und diese Begegnung verändert alles. Jesus lebt und ihm zu begegnen, verändert alles. Ich muss hier nochmal anknüpfen, eigentlich habe ich vorhin schon drüber gesprochen. Aber das ist die Botschaft von Ostern, dass Jesus lebt und dass wir ihm begegnen dürfen. Dass er uns begegnen will. Dass das täglich passieren kann, aber auch am Sonntag. So bei Thomas ist es krass zu sehen. Er hat diese Begegnung gehabt und sein Leben hat sich komplett verändert. Die Bibel berichtet zwar nicht mehr viel über Thomas, aber andere frühe Schreiber berichten über Thomas. So was wissen wir über Thomas? Wir wissen, dass er im Jahr 40 nach Christus sich auf den Weg gemacht hat Richtung Osten, um die Botschaft von Jesus zu Menschen zu bringen. Ja, in der Bibel lesen wir von Paulus. Paulus ist nach Westen gegangen und hat die Botschaft von Jesus verbreitet. Thomas ist nach Osten gegangen. Er ist in den heutigen Irak gegangen, in den heutigen Iran gegangen und schließlich nach Indien gegangen. Und 32 Jahre später, nachdem er Jerusalem verlassen hat, 72 nach Christus, ist er in Chennai getötet worden. Er starb als Märtyrer, weil so viele Menschen zum Glauben kamen und andere Menschen ihn aus dem Spiel genommen haben. 72 nach Christus ist er in Chennai gestorben. Aber bis heute gibt es Christen in Indien, die sich Thomas-Christen nennen. Bis heute ist das ein geschichtlich nachvollziehbares Ding, dass dieser Thomas vor 2000 Jahren bis nach Indien ging. Das passiert, solche Sachen passieren, wenn Jesus uns begegnen kann, wenn Jesus uns öffnen kann, wofür wir eigentlich leben sollen, was eigentlich die Bestimmung unseres Lebens ist, was wirklich Sinn ergibt. Wir müssen ihm begegnen. Du musst ihm begegnen. Vielleicht bist du, wo immer du gerade bist, hier oder online, und du kennst Jesus noch nicht. dann möchte ich dir sagen, aber gib dich nicht zufrieden, nimm es nicht als Entschuldigung, zu sagen, ja, ich kann halt nicht glauben, sondern sag, ich will der Sache auf den Grund gehen. Jesus will dir begegnen. Dann sag, ich will mich auf die Suche machen nach Jesus. Ich will anfangen, mich irgendwie auszustrecken und zu sagen, ich fange an zu beten, ich fange an, die Bibel zu lesen und ich komme auch, du bist da, jetzt im Gottesdienst, aber ich will Jesus begegnen. Starte heute deine Suche. Und zwar egal, wie deine Vergangenheit aussieht. Egal, ob du das Empfinden hast, ich kann das gar nicht, da ist zu viel im Weg. Jesus hat alles aus dem Weg geräumt. Du darfst ihn suchen und er will dich finden. Es kann aber auch sein, dass du sagst, ja, ich glaube schon, aber dann ist die Frage an uns immer wieder, wie gehen wir mit diesen Momenten um, wo alles so anders läuft? Was kann uns aus der Bahn werfen? Was kann uns ins Zweifeln bringen? Und realisieren wir, dass das, was wir wirklich brauchen, nicht nur einmal passiert, sondern immer wieder passieren muss, nämlich eine Begegnung mit Jesus. Ein Ausstrecken, ein Suchen nach Gott. Ein immer wieder klar machen, für dich lebe ich und für dich gehe ich und dir möchte ich begegnen. Wisst ihr, es ist so wichtig, dass wir uns nicht abschneiden, weder von Jesus, aber auch nicht von anderen Christen. Und dass wir begreifen, worauf es wirklich ankommt. Wir glauben nicht an einen Gott, der uns versprochen hat, dass alles nice und easy immer ist auf dieser Welt. Das ist nicht Christsein. So nach dem Motto, ich gehe in so ein Vollversorgungspaket hinein und Gott kümmert sich dann darum, dass es mir immer gut geht. Wenn du das glaubst, ich muss dich enttäuschen, das ist nicht, was den christlichen Glauben ausmacht. Gott verspricht uns, dass wir mit ihm im Himmel sein werden, okay? Und der Himmel ist ein Ort, wo es nice und easy ist, wenn du das so ausdrücken willst. Ein Ort ohne Leid, ein Ort ohne Traurigkeit, ohne Tränen, ohne Schmerz, ohne Krankheit, ohne Tod. Aber diese Welt, in der wir jetzt sind, ist ein Ort der Zerbrochenheit. Es liegt nicht an Gott, es liegt an uns. Uns ist dieser Planet anvertraut. So, es ist ein Ort der Zerbrochenheit. Und auch wenn wir mit Jesus leben, sind wir nicht erhaben über das, was auf dieser Welt alles an Schmerz passiert, sondern wir sind hineingesandt, in dieser Welt einen Unterschied zu machen. In dieser Welt klar zu haben, ich bin aber mit Jesus unterwegs und da gibt es Bestimmung und da gibt es Sinn. Und dieser Jesus möchte Hoffnung verbreiten. Eine Hoffnung, die größer ist als der Moment und der Umstand, in dem wir jetzt sind und als die Zerbrochenheit, die wir sehen. Und diesen Jesus müssen wir immer wieder neu suchen. Diesem Auferstandenen zu begegnen, ist, was den Unterschied macht. Und ich möchte in uns Hunger angefacht sehen. So sehr meine Sehnsucht. Wenn wir jetzt gleich beten, ich möchte so sehr sehen, dass du sagst, ich strecke mich aus nach dieser frischen Begegnung. Dass wir den Autopilotmodus verlassen. Entweder den Autopilotmodus, alles klar, ich lebe ohne Gott. Oder den Autopilotmodus von, ich glaube, Gott verstanden zu haben in meiner kleinen Box. Oder den Autopilotmodus von, naja, ich habe das so ein bisschen am Rande meines Lebens. Sogar den Autopilotmodus von, ja, ich lebe mit Jesus, alles klar. Aber eigentlich, wenn du schaust, welche Realität ist das denn jeden Tag? Welche Erwartung habe ich denn, zu sagen, ich will ganz frisch und ganz neu mich ausstrecken, dem Auferstandenen zu begegnen. Und das wollen wir jetzt machen im Gebet. Ich lade dich dazu ein, dass wir gemeinsam beten, dass du ausdrückst, Jesus, ich suche dich. Jesus, ich möchte dir begegnen. Ich gebe dir das Recht, zu mir zu reden. Was immer du sagst, will ich machen. Lass uns beten. Oh, Jesus Christus, du bist auferstanden von den Toten. Nachdem du Mensch wurdest, Gott, du wurdest Mensch aus Liebe zu uns. Du hast dich geopfert aus Liebe zu uns. Du hast deine Arme ausgestreckt. Und mit der Auferstehung machst du deutlich, das Leben steht auch uns offen. Dein Leben, das wahre Leben, ein Leben, was wir ergreifen können, ein Leben, das wir erleben dürfen, wenn wir uns zu dir ausstrecken. So, und ich danke dir, Herr, dass du uns einlädst, dich zu suchen. Ich danke dir, Herr, dass du nicht einfach irgendeinen naiven Glauben forderst, sondern dass du sagst, such mich doch, ich will dir begegnen. So, ich bete, Herr, dass wir alle diese Entscheidung immer wieder treffen und einige heute zum ersten Mal treffen. Jesus, wenn es dich gibt, ich will dich suchen. Herr, als ich 19 war, ich war der unwahrscheinlichste Kandidat für diese Suche, weil ich dich verleugnet hatte jahrelang, nicht an dich geglaubt habe. Aber in dem Moment, wo ich gesagt habe, Jesus, ich weiß nicht, ob es dich gibt, aber wenn, dann gehöre ich dir. Ab diesem Augenblick bist du mir begegnet. Du wirst jedem begegnen, der mit diesem Herz zu dir kommt. So, ich bete da, wo Glaube gebröckelt hat, dass du uns neu ausrichtest und uns ganz neu sagst, hey, wir wollen dir begegnen und einlädst dazu, uns danach auszustrecken. Dass wir uns nicht zufrieden geben damit, dass unser Glaube irgendwie schwach wird, sondern wir uns neue Stärke bei dir abholen. Herr, ich bete da, wo Enttäuschungen sind, da, wo Dinge in unserem Leben so gelaufen sind, wie wir sie noch nicht gewünscht haben, dass wir es jetzt schaffen, es bei dir abzugeben und zu sagen, Gott, ich höre auf, dir das vorzuwerfen. Ich umarme die Wahrheit, dass du immer bei mir bist, auch in schweren Zeiten. Ich umarme auch die Wahrheit, dass es nicht darum geht, dass ich das Recht habe, dass es mir immer gut geht. Ich will es bei dir ablegen und will dir einfach vertrauen. Ich will einfach sagen, Jesus, du bist und bleibst mein König, mein Herr und mein Gott, wie Thomas das gesagt hat. Komm, Heiliger Geist, und begegne Menschen gerade jetzt. Ich will noch diese Frage stellen. Das ist die wichtigste Frage. Nämlich, ob du Jesus in dein Leben schon eingeladen hast, ob du Jesus persönlich kennst. Und vielleicht, ich habe das ja angesprochen in der Predigt, bist du so ein Mensch, der sagt, ich kann nur glauben, was ich sehe. Oder der sagt, das ist bisher vielleicht gesagt, das ist doch alles Unsinn. Aber du hast heute gespürt, dass da ein ganz wichtiger Punkt ist. Du kannst es eigentlich nicht sagen, wenn du es nicht wirklich ausprobierst. Vielleicht hast du heute gespürt, dass da doch etwas ist, was dich zieht innerlich. Und du sagst, ich muss der Sache auf den Grund gehen. Ich lade dich ein, es heute zu tun. Ich lade dich ein, heute zu sagen, Jesus, wenn es dich gibt, komm in mein Leben. Ich möchte gerne mit dir zusammen so ein Startgebet beten. Ich bin überzeugt, es wird ein Start für dich sein. Ich bin überzeugt, dass wenn wir von Herzen dieses Gebet beten, dass Gott sein Versprechen wahr macht und uns begegnet, uns zu sich zieht. Ich möchte dich einfach einladen, wenn du hier bist, deine Augen kurz zu schließen, einfach um Privatsphäre zu geben und für dich klar zu machen, dass du heute wirklich etwas entscheidest, eine klare Entscheidung treffen wirst, nämlich ich möchte mich zu Jesus ausstrecken. Klammer auf, vielleicht hast du noch Zweifel, vielleicht sagst du, ich weiß gar nicht, ob es den gibt, aber ich will es ausprobieren und so weiter. All das beinhaltet das, Klammer zu. Aber dass du heute entscheidest, Jesus, ich gebe dir mein Leben. Ich gebe dir mein Leben. Und dass du diese bewusste Entscheidung durch eine bewusste Handlung ausdrückst, nämlich, dass du deine Hand nimmst und sie ausstreckst nach oben zu Gott. Und in einem Augenblick beten wir zusammen. Du hast einfach diesen Moment Zeit. Wenn du zu Hause bist, kannst du es auch machen. Du kannst auch diesen Button klicken in Online-Church, Hand heben. Und was macht den Unterschied? Wenn wir etwas nur kurz im Kopf denken, kann es sein, dass wir anschließend denken, ach, das habe ich gar nicht so gemeint. Ich mache dir Mut, heb deine Hand. Mach fest, dass du es so meinst. Gerade jetzt, streck dich aus, wenn du sagst, Jesus, ich will dir mein Leben geben. Ich will dich kennen. Ich will, dass du mir begegnest. Du darfst das jetzt tun. Zum ersten Mal, zum wiederholten Mal. So gut. Jetzt wollen wir beten zusammen. Ich möchte dir meine Worte leihen. Bete dieses Gebet mit. Mach es zu deinem Gebet. Und so lädst du Jesus ein, dir zu begegnen. Lass uns zusammen beten. Lieber Jesus, ich komme jetzt zu dir, weil ich dir mein Leben geben will. Weil ich dich kennen will. Ich bitte dich, begegne mir. Vergib mir meine Schuld. Räume alles weg, was mich von Gott trennt. Gib mir deinen Heiligen Geist. Und gib mir ein neues Leben. Ich will, dass du mein Herr und mein Gott bist. Ich will dich kennen und dir nachfolgen. Danke, dass ich jetzt dein Kind bin. Danke, dass du mich liebst. Ich gehöre dir. Amen. Amen.